Liebe Brüder und Schwestern, wir haben dieses Mal kein erbauliches Thema, sondern ein ganz wichtiges Thema. Wir schauen in Gottes Heilshandeln hinein. Wir schauen in die Zukunft, nicht aus eigener Spekulation oder was wir uns für Gedanken machen oder Erwartungen haben, sondern wir gehen entlang am Wort Gottes. Gott will, Jesus will, dass wir wissen, was kommt. Im Neuen Testament ist dieses Buch die Offenbarung der Blicköffner für die Ereignisse bis zum Ende dieser Weltgeschichte. Im Alten Testament, der alttestamentliche Johannes, das ist Zacharia. Der Prophet Zacharia hat ein einziges Thema und dieses Thema heißt: Was wird mit Israel am Ende der Weltgeschichte geschehen? Das ist sein Thema. Jesaja hat auch große Einblicke in Gottes Vollendungshandeln. Eines seiner wichtigen Themen zum Beispiel: Wie wird das tausendjährige Reich sein? Hesekiel hat wichtige Blicke hinein in die Zukunft, die Auferstehung der Toten. Daniel sieht diese Abfolge der Weltreiche. Daniel ist der umfassendste Prophet überhaupt, dem Gott seinen Gesamtwillen mit dieser Erde offenbart. Er sieht von seiner Zeit bis hin zur Auferstehung der Toten. Wer aber wissen will, was mit Israel ist, dem erwählten Gottesvolk, der muss Zacharia lesen. Da ist das eindeutig und klar ausgedrückt. Schon der Name des Propheten ist eigentlich ein Programm. Zacharia, Gott denkt an uns. Über diesem Volk Israel steht die Treue Gottes. Es ist das Jahr 520 vor Christus. Nach 70 Jahren kehrt das Volk, zumindest ein Rest des Volkes, zurück aus der babylonischen Gefangenschaft und wagt einen Neuanfang im verwüsteten Land. Das ist genau die Situation am Anfang des letzten Jahrhunderts, als Israel, als Juden aus vielen Teilen der Welt zurückkehren und einen Neuanfang in diesem öden, unfruchtbaren Sumpfland wagen, bis es dann 1948 zur Staatsgründung kommt. Das damalige Geschehen, 520 vor Christus, ist offen, ist vorbildhaftes Geschehen für das, was wir, unsere Generation, miterlebt. Zacharia, Gott denkt an uns, sein Vater, Berechja, Yahweh segnet, unser Großvater Iddo, der zur rechten Zeit Geborene. Alle diese Namen atmen die Heilsvollendung Gottes. Das, was Zacharia sieht und niederschreibt und für die Zukunft festlegt von Gott her, ist verankert in seiner Zeit und ist die Vision für das vollendete Heil. Ich lese Zacharia 1, Vers 7 bis 17. Am 24. Tag des 11. Monats, das ist der Monat Schebat im zweiten Jahr des Königs Darius, geschah das Wort des Herrn zu Zacharia, dem Sohn Berechjas, des Sohnes Iddos, dem Propheten. Und ich sah in dieser Nacht, und siehe, ein Mann saß auf einem roten Pferd, und er hielt zwischen den Myrten im Talgrund, und hinter ihm waren rote, braune und weiße Pferde. Und ich sprach: Mein Herr, wer sind diese? Und der Engel, der mit mir redete, sprach zu mir: Ich will dir zeigen, wer diese sind. Und der Mann, der zwischen den Myrten hielt, antwortete: Diese sind's, die der Herr ausgesandt hat, die Lande zu durchziehen. Sie aber antworteten dem Engel des Herrn, der zwischen den Myrten hielt, und sprachen: Wir haben die Lande durchzogen, und siehe, alle Lande liegen ruhig und still. Da hob der Engel des Herrn an und sprach: Herr Zebaoth, wie lange noch willst du dich nicht erbarmen über Jerusalem und über die Städte Judas, über die du zornig bist schon 70 Jahre? Und der Herr antwortete dem Engel, der mit mir redete, freundliche Worte und tröstliche Worte. Und der Engel, der mit mir redete, sprach zu mir: Predige und sprich. So spricht der Herr Zebaoth: Ich eifere für Jerusalem und Zion mit großem Eifer. Und ich bin sehr zornig über die stolzen Völker, denn ich war nur ein wenig zornig, sie aber halfen zum Verderben. Darum spricht der Herr: Ich will mich wieder Jerusalem zuwenden mit Barmherzigkeit, und mein Haus soll darin wieder aufgebaut werden, spricht der Herr Zebaoth, und die Meschnur soll über Jerusalem gespannt werden. Und weiter predige und sprich: So spricht der Herr Zebaoth: Es sollen meine Städte wieder Überfluss haben an Gutem, und der Herr wird Zion wieder trösten und wird Jerusalem wieder erwählen. Ich sah. Wir machen drei Überschriften. Erstens: Gott setzt alles in Bewegung für Israel. Zweitens dann: Gott tritt an wegen Israel. Und drittens: Gott gibt sich in Israel. Gott setzt alles in Bewegung für Israel. Ich sah in dieser Nacht. Der Begriff, der hier steht, meint ein natürliches Sehen. Sacharja ist bei klarem Bewusstsein und Verstand, und ihm wird ein besonderer Blick in Gottes Welt geschenkt. Das ist immer wieder in der Bibel eine besondere Weise, wie sich Gott bestimmten Menschen offenbart. Er spricht das Bewusstsein an. Ich sah. Man kann das als erster von sich sagen: Ich sah. Na, der Adam, in welcher Weise? Wen sah der Adam? Den Apfel, ja, das war die Eva, die lassen wir mal weg. Auch, er hat die Eva gesehen, aber noch was ganz anderes. Was sah der Adam? Bitte? Gott selber. Am Abend ging Gott durch den Garten. Das ist eigentlich die natürliche Begegnungsweise. So hat Gott den Menschen gemeint. So hat Gott den Menschen gemeint. Er war ja Art von Art. Er schuf ihn zu seinem Gegenüber, zu seinem Ebenbild. Und so begegnete Gott dem Adam. Man kann noch sagen: Ich sah. Bei klarem Bewusstsein. Durch den großen biblischen Propheten. Mose wollte sehen. Und Gott sagte: Niemand kann mich sehen. Er sah aber immerhin die Wolke. Auf welcher der großen Propheten? Daniel? Jesaja. Ich meine jetzt Jesaja. Er sah im Tempel was? Den Saum des Gewandes Gottes. Und rief aus: Weh mir, ich vergehe. Ein Daniel hat gesehen, Hesekiel hat gesehen. Und wer hat am meisten gesehen? Und ich sah. Wer? Johannes. Noch einer, der in ganz bedrängter Lage gesehen hat. Stephanus. Und er sah den Himmel offen und Christus. Solche Begegnungen mit Bewusstsein im Sehen, das gibt es immer wieder. Das gibt es immer wieder. Das sind besondere Geschenke Gottes. Anfang Dezember ist mein Vater verstorben. Er war so 10 Tage lang wirklich, dass man gesehen hat, jetzt geht's zum Ende. Und ich habe dann zu einer Schwester, er war in einem Heim, gesagt, jetzt geht's wohl zu Ende. Und dann hat sie mich angeschaut und hat gesagt, ja, aber ihr Vater hat zu mir gesagt, ich gehe jetzt heim. Ich habe die himmlischen Wohnungen gesehen. Ich sah. Oft gibt Gott in wichtigsten Situationen unseres Lebens solch einen Durchblick. Wie redet Gott sonst? Das ist Letzte. Am Letzten geredet, das war durch den Sohn. Wie redet er noch? Durch? Da geht es auch um ein Sehen. Träume. Mit dem Sehen spricht Gott unser Bewusstsein an. Bei denen, die ihm in besonderer Weise vertrauen und zugewendet sind. Die Träume, die kommen durchs Unterbewusstsein. Zum Beispiel ein Pharao, der selber ja als Gott verehrt wird. Wie soll der lebendige Gott ihn anreden? Der Pharao ist ja blockiert in seinem Denken. Da geht Gott übers Unterbewusstsein. Und so hat der Pharao Träume. So redet Gott in besonderer Weise hauptsächlich zu Heiden. Wer hatte noch so einen Traum? Hochrangige Heiden. Nebukadnezar. Und das Ergebnis dieses, dass Gott ihn so angesprochen hat, Jahwe wird zum Staatsgott, zuständig für außergewöhnliche Sachen. Wer hat noch solche Träume, hochgestellte Heiden? Den hatten wir schon, ja? Oh, Josef war ein armer Handwerker, aber da kommen wir noch drauf. Bitte? Die Frau vom Herodes, so hat Gott sie angesprochen. Ich meine die, die wir kürzlich gefeiert haben, wo man immer sagt, die drei Heiligen, Könige, vielleicht waren es Könige, ob es drei waren, wir lassen es offen, aber die Weisen aus dem Morgenland, da hatten sie einen Traum, sie sollten nicht mehr zurückkehren. So spricht Gott die Heiden an, die blockiert sind in ihrem Bewusstsein. Oder auch Menschen, die im Begriff sind, vor ihm zu fliehen, zum Beispiel der Josef. Er hatte einen Traum und es erschien der Engel des Herrn. Die klarste Gotteserkenntnis kommt durchs Wort. Es heißt von der letzten Zeit, eure Jünglinge werden Träume haben. Da steht eigentlich ein Wort für Zukunftsblicke, Visionen, Einsichten. Aber alles das Sehen, Träumen muss ich messen lassen am Wort. Es gibt nichts über die Bibel hinaus. Die klarste Gotteserkenntnis am Wort Gottes. Denkt einmal, ihr habt mehr als der Nebukadnezar. Und der war immerhin der erste große Weltherrscher. Jeder von uns, der hier sitzt, hat mehr als diese supergelehrten Weisen aus dem Morgenland. Wir haben mehr als ein Herodes. Wir haben das klare Wort Gottes vor uns liegen. Und darin sind Gottes Gedanken, Gottes Pläne, Gottes Wille in solch eindeutiger Weise geoffenbart, wie es vorher noch nie war. Ein ungeheures Geschenk. Ein ungeheures Geschenk. Die Bibel ist was Außerordentliches. Was Außerordentliches. Da erzählt mir einer unserer Barfuß-Evangelisten kürzlich in Indien, er war unterwegs, die Terroristen dort im Dschungel haben ihn gestellt und gefangen genommen. Zuerst haben sie ihn gründlich durchgehauen und dann vor ein schnell improvisiertes Gericht gestellt und haben gesagt, hör endlich auf! Und dann hat der Anführer ihm seine Bibel weggenommen. Der hatte seine Bibel immer dabei, obwohl er nur sehr schwer lesen konnte. Und hat gesagt, diese Bibel macht uns alles kaputt. Leute, die dieses Buch haben und dieses Buch lesen, die kämpfen nicht mehr. Und dann hat er die Bibel genommen, hat seinen anderen befohlen, einen Haufen aufzuschichten aus Gras und Holz und hat die Bibel draufgelegt zum Verbrennen, hat es angezündet. Und jetzt erzählt dieser junge Mann, ich habe ganz ungläubig geschaut, aber so ist Gott, es hat angefangen zu brennen, drumherum, alles. Und dieser Haufe hat nicht gebrannt. Der ist einfach nicht in Brand geraten. Und die Bibel lag vor aller Augen unversehrt da drauf und die ganze Umgebung hat gebrannt. Das hätte den Führer der Terroristen so ungeheuer beeindruckt, dass er ihn gleich hat eine Bibelstunde halten lassen. Und heute ist er Christ. Das sind Gottes Wege. Die Bibel ist ein ungeheuer dynamisches Buch. Noch einmal zu diesem Ich sah. Wisst ihr, das steckt in unserer Jahreslosung. Euer Herz erschrecke nicht, glaubet an Gott und glaubet an mich. Was soll dieses zweite? Glaubet an mich. Wer mich, sagt Jesus, wer mich sieht, der sieht den Vater. Glaubet an Gott, das kann auch ein allgemeiner Satz sein. Glaubet an mich, schaut mich an. Und dann wisst ihr, wie und wer Gott ist. Also darum steht das in der Bibel. So ist Gott, wie Jesus gewesen ist auf dieser Erde. So ist Gott. Alle diese einzelnen Geschichten, die von Jesus berichtet werden, die festgehalten sind, so ist Gott selber. Das ist das Wesen Gottes. Und Jesus fasst das ja dann auch einmal zusammen. Gott ist Liebe, sagt sein Jünger Johannes. Und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Lest einmal wieder diese schlichten Geschichten, die die Jünger uns berichten über Jesus und denken dann, so ist Gott selber, der allmächtige, ewige Gott. So ist er. Ich sah. Zacharias sieht, aber er kann mit dem Sehen wenig anfangen. Er kann wenig anfangen. Ich sah den Mann auf dem roten Pferd, die Myrten im Talgrund, die anderen Pferde. Und ich sprach, wer sind diese? Und der Engel des Herrn, der mit mir redete, sprach, ich will dir zeigen, wer diese sind. Zum Sehen braucht's unbedingt das Hören. Zacharia versteht nicht aus sich selbst. Er bastelt sich nicht jetzt irgendetwas zusammen. Sehen und Hören gehören für Christen untrennbar zusammen. Untrennbar. Mein Vater hat gesehen die himmlischen Wohnungen. Zuvor hat er aber gehört, über Jahre hinweg, wie Jesus sagt, in meines Vaters Hause sind viele Wohnungen. Sonst hätte er diese Sehen überhaupt nicht einordnen können. Was ist das? Zum Sehen gehört das Hören. Das kann man sofort nachprüfen, wenn ihr nachher nach Hause kommt. Dann macht ihr geschwind den Fernseher an und stellt den Ton ab. Und dann schaut ihr zu. Vielleicht kommt gerade ein Film und ihr seht die Bilder alle, ihr seht es alles, aber ihr wisst nicht im Grund, was geht da ab. Warum nimmt er jetzt das Messer? War doch gerade so friedlich. Zum Sehen braucht es unbedingt das Hören. Erst so wird das eindeutig. Ohne das Hören des Wortes Gottes bleibt alles Sehen zweifelhaft. Deshalb, dem Sacharja ist durch diese ganze Zeit, wo er sieht, es sind ja 7 Visionen, ein Engel zur Seite gestellt. Ein Erklärerengel, ein Dolmetscherengel. Der Heilige Geist des Alten Testamentes, der hier daneben steht. Das braucht auch ein Johannes. Immer wieder muss Johannes in der Offenbarung, obwohl er gewaltige Dinge sieht, den Engel fragen, mein Herr, was ist das? Wenn der Heilsweitergang in der Heilsgeschichte Gottes geschieht, dann sind oft Engel dabei. Als Wegleiter. Es heißt in Hebräer 1, Vers 14, das müssen wir aufschlagen, wir sind ja heute in einer engelfreundlichen Gesellschaft. Jeder redet von Engel, jetzt lesen wir mal, was Engel sind. Wer es hat, soll es gleich lesen, laut Hebräer 1, Vers 14. Wer traut sich?
Sind sie nicht allzumal sichtbare Geister, ausgesandt zum Dienst, um der Willen, die das Heil erwerben sollen?
Die Engel sind dienstbare Geister, ausgesandt zum Dienst, um der Willen, die das Heil erwerben sollen. Engel sind unsere Diener. So wertvoll sind wir für Gott. Engel haben keine andere Aufgabe, als Gottes Willen weiterzutragen, weiterzuführen, weiterzusagen. Wo kommt denn zum ersten Mal ein Engel vor in der Bibel? Ein Paradies. Da ist der Engel ein Wächter, der den Menschen beschützen soll, nicht abwehren, gell? Das ist ein Unterschied. Er soll den Menschen beschützen, dass er keinen Zugang mehr zum Baum des Lebens hat. Weil unter diesen Bedingungen, die jetzt unter der Sünde herrschen über den Menschen und diese Welt, wäre es schlimm, ein Mensch müsste ewig leben. Darum steht der Cherub vor dem Paradies. Wo kommen noch Engel vor? Beim Abraham. Gell, da bleibt es manchmal in der Schwebe, als die 3 zu ihm kommen, da erscheint wohl auch Jahwe selbst in der Gestalt eines Engels. Oder als Jakob am Jabbok mit dem Engel kämpfte. Das sind solche Situationen, da bleibt das noch ein Stück weit offen. An ganz wichtiger Stelle kommt ein Engel in der Geschichte Israels. Bitte? vorher noch. Ach, das ist jetzt nur für mich wichtig, weil ich in Indien auf der Konferenz 6-mal über Gideon gepredigt habe. Bei Gideon kommt der Engel und weist ihn ausdrücklich an. Und dann natürlich, Gott sendet seinen Engel zur Maria. Und wo kommt das letzte Mal ein Engel vor in der Jesusgeschichte? In Gethsemane. Da kam ein Engel vom Himmel und stärkte ihn. Das Wort, das hier steht, heißt eigentlich, zeigte ihm durch. Wir werden sehen, das kommt im Sacharja. Der Engel des Herrn ist in einer Vision des Sacharja, wie er später Jesus erscheint. Predige. Das heißt, es ist keine Geheimlehre. Sacharja sieht es jetzt nicht nur für sich und hört es. Predige eigentlich wörtlich, laut rufen, ganz wörtlich steht hier sogar, schreien wie ein Rebhuhn. Hat schon jemand mal einen Rebhuhn schreien gehört? Die Kenner sagen, das sei ein ganz durchdringender, gellender Schrei, weithin hörbar. Gott will, dass wir wissen, schrei das hinaus, predige. An anderer Stelle, wenn es um Offenbarung geht, da sagt der Engel des Herrn zu einem Propheten, versiegle. Wo ist denn das? Daniel. Versiegle dieses Buch, das, was du gehört, gesehen hast, bis auf die letzte Zeit, und dann werden viele forschen und große Erkenntnis haben. Das schließt sich heute auf. Die Entsiegelung von Daniel findet statt in Offenbarung 5 und 6, als der Sohn Gottes die Siegel auftut. So, er sieht einen Reiter auf einem roten Pferd. Das ist der Engel des Herrn. Wer kann das sein? Gabriel, Michael, ich habe nicht richtig verstanden, Jesus selber. Das ist eine der biblischen Bezeichnungen im Alten Testament für Jesus selber. Engel Jahwes, diese enge Verbindung. Wir können es nachprüfen, das kommt nur ganz wenige Male vor und bezieht sich jedes Mal auf Jesus. Er sieht Jesus, der Reiter auf dem roten Pferd. Rot ist die Blut- und Kampffarbe. Wo hat Jesus gekämpft und geblutet? Es war der größte Kampf Jesu am Kreuz. Das ist der Vorblick auf das Kreuz, wie Jesus für Israel, zuerst für Israel, sein Leben lässt. Gell, die ganzen 3 Jahre, wenn der 33 Jahre alt geworden ist, die 33 Jahre hat Jesus sich konzentriert auf dieses kleine Fleckchen Erde Israel. Und hat es sogar ausdrücklich gesagt, ich bin gesandt zum Hause Israel. Israel gilt die erste, intensivste, dauerhafteste, tiefste Anstrengung Gottes durch Jesus. Jesus kämpft, er vergießt sein Blut zunächst für Israel. Diese 40 Tage, ich sage es einmal ganz abgekürzt, die 40 Tage zwischen der Auferstehung Jesu und der Himmelfahrt war die Zeit, in der Israel hätte sich noch seinem Christus zuwenden können. Da war das Heil noch nicht hinausgegangen. Da war es noch nicht hinausgegangen. Und wenn wir auf diesem Hintergrund zum Beispiel sehen, dass mehr als 500 Entschlafene auferstanden nach seiner Auferstehung und in die Stadt Jerusalem gingen, was denkt ihr, was die gemacht haben? Die haben evangelisiert. Die haben von Jesus erzählt. Israel wollte auch in diesen 40 Gnadentagen Jesus nicht annehmen. Und Pfingsten ist deswegen tatsächlich der Geburtstag der weltweiten Kirche. Jetzt geht's hinaus. Jetzt geht's hinaus. Allen Einsatz Gottes gilt Israel. Der Engel des Herrn, er tritt für Israel an. Hinter ihm die Engelheere. Wenn hier noch einmal rot steht, heißt eigentlich hellrot. Das ist die Kampfesfarbe des fließenden Blutes. Braun heißt erdenrot. Die aufgehende Sonne taucht ja diese Berge, die vielfach mit Eisenerz durchsetzt sind, in das rote, erdenrote Licht, die Hoffnungsfarbe und schließlich weiße, die Siegesfarbe. Das heißt, Christus mit den Engelheeren, ich sag's einmal so, steht Gewehr bei Fuß. Was geschieht jetzt? Was hat Gott mit Israel vor? Es könnte ja sein, diesen Kampfheer, das Israel vernichten soll. Aber alles, was dazu, was er sieht, atmet Aufbruch. Die Myrte ist die Israelpflanze, eine wohlriechende Pflanze, die besonders bei Hochzeiten und Festen gebraucht wird. Das deutet hin, es geht auf eine Festzeit zu. Selbst das Datum, das genannt wird, der 24. Tag des 11. Monats, das ist der Monat Schabbat. Das ist der 11. Monat, das ist eigentlich der Blütenmonat, in dem jetzt alles anfängt zu knospen und sich zu entfalten. März. Da muss also etwas ganz Besonderes sein. Und jetzt, diese Engelheere, sie haben die Lande durchzogen. Und alle liegen ruhig und still. Das hört sich gut an in der Übersetzung. Wörtlich steht aber hier, alle sind abschneidend und feige. Das ist also gar keine positive Aussage. Israel bräuchte Hilfe. Bräuchte dringend Hilfe, aber niemand ist da, der diesem Volk hilft. Merkt ihr, wie diese Situation von damals völlig offen und durchscheinend ist auf heute? Das ist die Erfahrung, die Israel wieder machen muss. An entscheidendstem Punkt seiner Geschichte, nachdem dieses Volk sich nach mehr als 2000 Jahren wieder sammelt, zum Volk geworden ist, im Land, zum Staat. Und wo finden sie Hilfe? Wo finden sie Hilfe? Es kommt einiges an Unterstützung aus den USA. Die Türkei war eine Zeit lang ein guter Partner, aber letztlich in den entscheidenden Stunden hat Israel nie jemand geholfen. Sie finden keine Hilfe. Dabei, das ist eine andere biblische Grundlinie, das Wohl, und jetzt rede ich vom äußeren Wohlergehen, vom Bruttosozialprodukt, der Arbeitslosigkeit, das Wohl der Völker hängt an ihrer Haltung zu Israel. Wo steht das in der Bibel? Besonders klar. denke noch an eine andere Stelle. In dir sollen gesegnet werden alle Völker auf Erden, aber da geht es der Segen von Israel aus. Psalm 122, Vers 6. Wünschet Jerusalem Glück. Wohl möge es denen gehen. Da wird das ganz direkt ausgedrückt. Das Wohl der Völker hängt an ihrer Haltung zu Israel. Das kann man leicht nachprüfen. Ich nenne nur zwei Beispiele. Als damals die beiden deutschen Staaten entstanden sind, war es von Anfang an, vom ersten Kanzler, von Adenauer an klar, Israel braucht unsere besondere Hilfe und Unterstützung. Und wohl kein Land auf dieser Welt hat so viel für Israel getan wie die Bundesrepublik. In der Regel verdeckt. Wir wissen auch die Gründe, die dahinter stehen. Die DDR hat von Anfang an gesagt, mit Israel wollen wir nichts zu tun haben. Wir haben auch keinerlei Mitschuld und keine Verantwortung. Auf unserem Staatsgebiet gibt es keinen einzigen Nazi. Die sitzen alle im Westen. Die sitzen alle im Westen. Wir haben da nichts damit zu tun. Die haben ständig vehement gegen Israel gearbeitet. Ich sage nur, ihr Ende schaut an. Genauso die UdSSR und die USA. Die USA waren über lange Zeiten verlässliche Partner. Die UdSSR hat mit allen Mitteln versucht, die Araber zu stützen und hat in den 6 Kriegen, die Israel bis jetzt geführt hat, immense Waffenlieferungen getätigt. Ich sage nur, ihr Ende schaut an. Das ist etwas, da möchte ich direkt politisch werden, wo mich wirklich ganz arg freut. Alle Bundesregierungen bis heute sind in besonderer Weise für Israel eingetreten. Auch Angela Merkel hat vor der Knesset das gesagt und jetzt wieder beim Staatsbesuch unser Parlamentspräsident, das Existenzrecht Israels ist für uns in Deutschland nicht verhandelbar. Aber wenn es darum geht, das tägliche Leben in Israel, da schauen alle weg. Die Grundsatzerklärungen gibt es schon. Aber wenn wir heute dieses Land und dieses Volk ansehen, wir können uns das nicht vorstellen. Wir können uns das nicht vorstellen, wie die Menschen dort leben. Wenn eine Mutter am Morgen ihre Kinder verabschiedet, der Schulbus kommt, sie werden zur Schule gefahren, dann ruft sie an mit dem Handy, seid ihr jetzt sicher im Schulbus? Wenn die Kinder dann in der Schule ankommen, dann rufen sie an, Mama, wir sind sicher in der Schule. In der großen Pause rufen sie an und sagen, Mama, es ist bis jetzt nichts passiert. Mindestens 6 oder 7 Mal an diesem Morgen telefoniert die Mama mit ihren Kindern, um zu wissen, ist was passiert oder nicht. So leben die Leute. So leben sie. Israel ist das Land mit der höchsten Rate von Psychopharmaka. Im Grund sind sie wirklich auf sich selber gewiesen. Zacharias sieht in seiner Vision den Hintergrund. Engelheere, ja Christus selbst, stehen bereit, um für dieses Volk einzutreten. Das wird unsere zweite Sache sein. Wir machen jetzt eine kurze Pause. Gell? Uns ist es oft nicht klar, der Hintergrund hinter der gesamten Israel-Geschichte, hinter dem Volk Israel, Gott selbst tritt für dieses Volk ein. Die Engel stehen bereit. Christus selbst ist der, der bereit ist, für sein Volk zu streiten, für sein Volk zu kämpfen, sein Volk zu erlösen. Es hat es noch nie gegeben in der gesamten Weltgeschichte unter allen Völkern dieser Erde, dass ein Volk praktisch 2000 Jahre zerstreut ist in alle Himmelsrichtungen, in alle Gebiete dieser Erde und doch seine Identität nicht verliert und sich dann wieder sammelt und zusammenkommt und wieder einen Staat gründet und ein Volk wird. Dahinter steht Gottes Handeln und seine Treue. Was er gesagt hat, ich will dich zum großen Volk machen an Abraham. Ich will dir das Land geben. Seine Verheißungen hören nicht auf. Und was wir heute erleben, wir sind in ganz besonderer Weise Augen- und Ohrenzeugen der beginnenden Heilsvollendung. Was da im Nahen Osten geschieht. Keine Generation vor uns. Ich erinnere mich immer wieder, Rolf Schäffbuch hat einmal gesagt, seine Mutter, die hat gesagt, am Anfang des letzten Jahrhunderts, nein, seine Großmutter, am Anfang des letzten Jahrhunderts, Leute, Kinder, wenn ihr seht, dass Israel sich wieder sammelt im Land, dann kommt die Heilsvollendung. Da war überhaupt noch nichts da. Wir leben in einer außerordentlich ereignisreichen Zeit. Die Engel, sie haben die Lande durchzogen. Niemand hilft diesem Volk. Es ist völlig allein. Und jetzt die Fürbitte des Christus. Herr, wie lange noch? Erwählt den höchsten Kampfesnamen Jahwes, Jahwe Zebaoth, Herr der Himmelsheere. Wie lange noch willst du zornig bleiben und dich nicht erbarmen? Ganz wichtiges Stichwort, zornig sein. Eigentlich ganz wörtlich schnauben gegen. Ihr kennt das, wenn man so ein kleines Baby auf dem Arm hat und dann, er könnte es nicht mehr schnaufen, es nimmt ihm den Atem. Eigentlich müsste man so übersetzen, im Gegenwind leben. Im Gegenwind leben. Beim Zorn geht es jetzt gar nicht um Strafe oder Rache oder Wut oder etwas, sondern Israel lebt im Gegenwind. Damals der Gegenwind. Gott hat sie aus dem Land geblasen in die Gefangenschaft nach Babel. Israel lebt heute im Gegenwind. Wir wollen keine romantischen, übergeistlich kandidelten Israelfreundlichkeit das Wort reden. Dieser Staat heute, das sind zwar alles Juden, aber es sind Juden, die wenig, die allermeisten können ganz wenig mit einem Gott anfangen. Durch Jerusalem ziehen heute homosexuellen Paraden, muss man sich vorstellen. In keinem Land der Erde ist so viel auch Okkultismus verbreitet wie in Israel. Wenn man dieses Volk genauer anschaut, dann sieht man ein zutiefst orientierungsloses Volk. Und selbst die streng orthodoxen Juden, die wissen zwar um die Heiligkeit ihres Gottes, aber sie haben keinerlei persönliche Beziehung zu ihm. Sie sind Fanatiker. Es gibt eine ganz kleine Schar, die Schätzungen schwanken zwischen einigen hundert und einigen tausend messianischen Juden, die Jesus als ihren Messias anbeten und an ihn glauben. Aber auch sie sind heute noch untereinander immer und immer wieder zerstritten. Israel lebt im Gegenwind. Und alles, was sie versuchen, wird ihnen weggeblasen. Das Programm Land für Frieden. Da haben sich die schon fast geeinigt gehabt, ich weiß nicht, welcher Ministerpräsident das war, und der Barack war das, der amerikanische Präsident, und dann der Arafat hat es abgelehnt. Völlig unerfindlicherweise. Gegenwind. Israel wurde das alles aus der Hand geblasen. Leben im Gegenwind. Ist nicht Vernichtungswind. Das ist was anderes. Wisst ihr, das gilt für uns ganz persönlich. Wo wir in dieser täglichen Jesus-Verbindung, wo wir gleichgültig werden, wir kommen immer mehr in den Gegenwind. Gegenwind. Wer im Gotteswort lebt, der hat Rückenwind. Rückenwind. Versteht man erst ein wenig, wenn es heißt, und der Geist Gottes, der kam wie ein Wind, ein Brausen. Das ist der Rückenwind des Geistes Gottes. Die große Not Israels. Israel lebt immer wieder im Gegenwind. Der Herr bläst dieses Volk zurück. Bläst es weg. Und auf diese Frage, wie lange muss dieses Volk im Gegenwind leben? Jetzt kommt die Antwort, freundliche und tröstliche Worte. Eigentlich ganz wörtlich freundliche, schaffende und tröstliche, auferweckende Worte. Das sind zwei ganz wichtige Begriffe im Alten Testament. Da wird deutlich, Gott hat mit Israel Großes vor. Freundliche und tröstliche Worte, schaffende und auferweckende Worte. Die Kraft des Wortes Gottes, wie heißt es, so er spricht, so geschieht's. So er gebietet, so steht's da. Wo steht das? Müsst ihr unbedingt auswendig wissen. 122,6, was steht da, Psalm? Wünschet Jerusalem Glück. Da habt ihr einen Schlüssel zur Weltgeschichte. Und jetzt der zweite. Psalm 33, Vers 9. So er spricht, so geschieht's. So er gebietet, so steht's da. Das neuschaffende Wort Gottes. Und ein zweites, was dazugehört, neutestamentlich, Römer 4, Vers 17. Der dem Nichtseienden ruft, dass es sei. Dem Nichtseienden ruft, dass es sei. Das ist die Kraft des Wortes Gottes. Und der Gott sagt ausdrücklich, ich eifere für Israel. Wörtlich heißt das, in Wallung kommen. In Wallung kommen. Gott hat eine unwahrscheinlich große Leidenschaft für Israel. Er ist zutiefst verliebt in Israel. Zutiefst verliebt. Das heißt in Zacharia 2, Vers 12. Wer euch antastet, der tastet meinen Augapfel an. Also eine engere Verbindung kann es nicht geben. Als Auge und Augapfel. So eng ist Gott mit seinem Volk. Das ist übrigens der einzige Grund, warum es Israel bis heute gibt. Das ist der einzige Grund. Weil Gottes Liebe dieses Volk nicht loslässt. Lässt nicht los. Die einzige Antwort, nicht besondere Verdienste Israels oder geschichtliche Bewegungen oder was weiß ich alles, weil Gott dieses Volk liebt. Wisst ihr, was das Großartige ist? Diese Liebe Gottes ist durch Jesus auf uns alle ausgeweitet. Was ist das erste große Wort nach Johannes, was Jesus sagt? Also hat Gott die Welt geliebt. Muss ich immer wieder denken, seit ich das einmal erarbeitet habe, wenn wir das sonntäglich hören, wenn der Segen gesprochen wird, er lasse sein Angesicht leuchten über dir. Das heißt im Hebräischen ganz wörtlich, Gott wird rot vor Liebe, wenn er dich sieht. Denk dir mal. Jetzt sitzt du da und denkst, ha, wenn er genau nachguckt, da ist nichts mit rot werden vor Liebe. Das ist so. Gerade weil wir so sind und wie wir sind, Gott wird rot vor Liebe, wenn er dich sieht. Das, was für Israel als Volk gilt, gilt für die Jesus-Glaubenden ganz persönlich. Wisst ihr, wir hängen immer noch so die alten Reste eines Gottesbildes, der straft und der zornig ist und der Sünden sammelt und dann reinhaut und so. Überlegt euch nur einmal, wenn ihr in solche Gedanken kommt, straft mich jetzt Gott. Was macht denn eine Mutter, was macht ein Vater mit seinem Kind, wenn das Kind ungehorsam ist? Und jetzt denke ich an eine gute Mutter und einen guten Vater. Er wird schon züchtigend. Sie wird schon das Kind in die Schranken weisen, aber unter diesem Vorzeichen der Liebe. So geht Gott mit uns um. Du musst nie Angst haben, dass Gott dir irgendwie was Böses will oder was nachträgt oder dass Jesus drauf sind, Mensch, wie kann ich dem eine reinwirken oder dass er irgendeine Strafe sich ausdenkt für dich. Das alles Umfassende ist die Liebe. Und unter diesem Vorzeichen handelt er mit dir und mir. Ich eifere für Israel. Er war zornig, Israel lebt im Gegenwind. Aber das ist nett, wie hier steht, nur, man könnte direkt Schwäbisch übersetzen, ein bissle. Luther übersetzt vornehmer ein wenig, aber da steht ein allgemein hebräisches Wort, das wir müssen es übersetzen, ich war bloß ein bisschen zornig über Israel. Aber die Völker, die wollten zum Verderben helfen. Babel war Zuchtrute für Israel. Und Babel hat ein Programm entwickelt, um Israel auszulöschen. Nicht nur Gegenwind, sondern Vernichtungswind. Sie sollten Zuchtrute sein, aber sie wollten ganz vernichten. Immer wieder taucht im Zusammenhang mit dem Volk Israel das Wort Endlösung auf. Zum letzten und zum schlimmsten Mal in unserer Neuzeit bei uns hier in Deutschland bei der Wannsee-Konferenz die Endlösung der Judenfrage. Da geht es um Vernichtung, um Auslöschung. Und dieses Wort wird der Antichrist wiederbeleben. Er wird die Endlösung ausrufen. Er wird alle Völker dieser Erde zum Krieg gegen Jerusalem führen. Um endlich wirklich Ruhe zu haben. Das ist dieser Gedanke, wenn Israel dieses Volk weg ist, dann ist Friede. Ist der Störenfried. Israel ist der Störenfried. Und das ist so heute. Israel ist der Störenfried in der Weltpolitik. Da kommt keiner der mächtigen Männer dieser Welt dran vorbei. Alle müssen sich mit dem beschäftigen und alle läuft es quer. Auch der Obama schafft nichts, der angekündigte Messias-Präsident. Der scheitert wie die anderen alle auch. Israel ist und bleibt der Störenfried. Wir auch. Diese Rolle, die Israel im Weltgeschehen übernimmt, haben die Jesusleute in ihrer Umgebung. Wir sind die Störenfriede. Israel ist nur aus einem Grund Störenfried, weil es zum lebendigen Gott gehört. Und wir sind Störenfriede, weil wir Jesus glauben, weil wir ihm vertrauen. Habe ich heute vor 14 Tagen, das bewegt mich ganz tief, da sind wir droben in Orissa gewesen, Reinhold Rückle, Sing und ich, in diesem Gebiet, wo im August vorletzten Jahres diese Verfolgung losgebrochen ist, wo Tausende ums Leben kamen. Und wir haben die zerstörten Dörfer gesehen, die zerbombten, abgebrannten Kirchen. Wir sind den Leuten begegnet, die jetzt anderthalb Jahre nach diesem Geschehen, die sitzen wirklich vor ihren völlig zerstörten Häusern und wissen nicht, wie sie überleben, nur weil sie Christen sind. Eine Zeit lang galt ihnen die Aufmerksamkeit der Weltöffentlichkeit. Die Außenminister haben in Indien Protest eingelegt. Die UNICEF hat ein halbes Jahr geholfen. Jetzt ist das alles vorbei und sie leben äußerlich gesehen in unsagbarem Elend. Wir versuchen von unserer Netanya-Kirche aus zu helfen, soweit es geht. Aber diese Leute, einer hat mir gesagt, wir haben einmal in zwei Tagen genügend zu essen. Und der Hass der Hindus um sie herum geht so weit, wenn ein mitleidiger Hindu mit seinem früheren Nachbarn, die haben ja Haus an Haus gelebt, wenn er mit dem spricht, verurteilt ihn der Dorfrat zu 1600 Rupien Strafe. Und dann mit diesen Menschen einen Nachmittag zusammen zu sein. Wir haben dann in einer dieser notdürftig reparierten Kirchen einen Gottesdienst gehalten, mit solch einer Freude, die da ausbricht. Ich konnte nur, ich sag's einmal so, mich schämen für mich, denken, Mensch, wenn sowas an mich käme. Wir müssen unseren Brüdern und Schwestern ganz dringlich helfen. Wenn ihr in diesen Tagen der Abendbibelschule ein Opfer zusammenlegt, dann denkt, es ist für diese Leute. Denen wollen wir es geben. Aber die sind Störenfriede nur aus einem einzigen Grund, weil sie Christen sind. Nur aus einem einzigen Grund. Und einer der Pastoren hat mir gesagt, wir könnten von einer Minute auf die andere unser Leben völlig verändern. Und ich habe gesagt, ja wie? Und er hat gesagt, wir müssten nur diese 100 Meter zum Hindu-Tempel gehen. Und am Hindu-Tempel vor dem Priester niederknien und uns das Götzenzeichen auf die Stirn machen lassen, dann wäre alles zu Ende. Wir hätten alle Vorteile wieder. Es ist eine ungeheure Versuchung. Und dann setzt er wie selbstverständlich hinzu, aber ich hätte dann Jesus nicht mehr. Störenfriede. Jetzt gibt Gott Israel eine siebenfache Verheißung. Ich will mich wieder Jerusalem zuwenden. Eigentlich wörtlich hilfreich bei jemand sein. Das hat er getan in Jesus. Die erste Heilsverwirklichung findet immer in Israel statt. Und Jesus bei seiner Wiederkunft, der kommt nicht nach Weilheim, auch nicht nach Auen, auch nicht nach Dettingen, so heilig unsere Dörfer sind, so viele Christen es da gibt. Da kommt er nicht. Wo kommt er? Auf den Ölberg in Jerusalem. Das heißt, ich will mich wieder Jerusalem zuwenden. Die Ewigkeit beginnt in Jerusalem. Das zweite Verheißung, ich will mich zuwenden mit Barmherzigkeit. Ich will mich, heißt das ganz wörtlich, ausgießen, hinfließen. Das ist geschehen an Pfingsten und bei der Wiederkunft Jesu. Wenn Jesus kommt, dann wird er den Geist ausgießen über Israel. Das ist die einzige Volksbekehrung, von der die Bibel redet, bei der Wiederkunft Jesu. Er wird das tun, was niemand eigentlich kann. Er wird das Herz ändern. Das betet schon ein David. Schaffe in mir, Gott, ein reines Herz und gib mir einen neuen gewissen Geist. Das können wir nicht einmal selber, auch wenn wir wissen, ich bin ein Erzlump oder das sitzt in mir und das kriege ich in meinem Leben nicht weg und mit dieser Versuchung werde ich nicht fertig. Wir können alles probieren, aber wir können unser Herz nicht verändern. Das schafft nur der Heilige Geist. Deshalb in Barmherzigkeit hinfließen. Das dritte Verheißung, mein Haus soll darin wieder aufgebaut werden. Der Tempel. Da geht's mehr um etwas Äußeres, sondern da ist die versöhnende Gegenwart Gottes da. Das ist ja die große Not Israels, der frommen Juden heute. Sie wissen, Vergebung geschieht durch Opfer. Opfer kann aber, das kann man nicht in Nazareth machen oder in Kapernaum oder in Beersheba, sondern Opfer und Tempel gehören zusammen. Opfer bringen kann man nur am Tempel. Und wenn es keinen Tempel mehr gibt, dann ist keine Opfermöglichkeit da und damit gibt es keine Vergebung. Das ist die große Not Israels. Ich weiß noch, wie mir ein Rabbin einmal erklärt hat, bei uns gibt es keine Vergebung, sondern es gibt Abstrafung. Und so hat er den Holocaust und die sechs Kriege im Land erklärt. Immer wenn die Sünde des Volkes groß angewachsen ist, kommt ein neuer Krieg. Und so werden wir abgestraft. Das ist ein furchtbares Gottesbild. Wie haben wir denn Vergebung? Wie haben wir Vergebung? Durch Jesus, was heißt das? Was heißt das? Wie geschieht das?
Wenn wir unsere Sünden bekennen,
so dass er sie vergibt. weil er am Kreuz das letzte endgültige Opfer vollbracht hat. Auf das können wir uns berufen. Er an unserer Stadt. Einfacher geht's eigentlich nicht. Einfacher geht's nicht. Ich möchte so persönlich sagen, was dich bedrückt, wo du weißt, ich bin schuldig. Das haben wir im Konfirmandenunterricht gelernt und besser kann man es nicht sagen, dass ich's vor Gott und in gewissen Fällen auch vor Menschen bekenne. Bereue, hasse und lasse und im Glauben an Jesus Christus in einem neuen Leben wandle. Du kannst heute Abend radikal dein Leben verändern. Mit dem, was dich drückt, und kannst sagen, Herr Jesus, es wollte ich eigentlich nie rauslassen, aber das ist in meinem Leben auch da. Ich sag's dir und bitte dich, vergib mir. Das ist unser Opfer, er. Die vierte Verheißung, es wird die Messschnur gespannt. Das heißt der Wiederaufbau. Der Wiederaufbau. Jerusalem als Königsstadt des regierenden Christus. Allerdings, nicht, dass wir jetzt vorschnell dieses irdische Jerusalem, wenn das ausgebaut ist im tausendjährigen Reich, da vergeistlichen. Wie sieht der Johannes? Wie sieht er das neue Jerusalem? Und ich sah, dass die Stadt Jerusalem vom Himmel herabfahren wie eine geschmückte Braut. Das ist nicht die Gemeinde gemeint. Es heißt einmal, Gott zeigte Mose die Stiftshütte, alle Geräte, so wie sie im Himmel sind, so soll er sie auf Erden machen. Das neue, das ewige Jerusalem ist nicht das heutige Jerusalem mit seiner verwinkelten Altstadt und dem allem, sondern ich sah es herabfahren wie eine geschmückte Braut. Diese alte Erde hat eine ungeheure Zukunft im tausendjährigen Reich. Aber sie wird endgültig vergehen und dann wird der neue Himmel und die neue Erde kommen. Die Messschnur wird gespannt. Die fünfte Verheißung, die Städte werden Überfluss haben. Das kann nur sein, wenn das Land seine Frucht gibt. In der Stadt kann man nichts abpflanzen. Ein paar Tomaten auf dem Balkon, die sind schwindsüchtig. Aber wenn die Städte Überfluss haben, dann muss im Land eine ungeheure Fülle herrschen. Die Fülle des Wachstums, der Segen. Vergleicht einmal den Jesaja, wie er redet, was da alles sein wird. Ich muss immer wieder, ich habe schon mal gesagt, an den alten hanischen Bruder denken, der zu mir gesagt hat, was, im tausendjährigen Reich, da sind die Trauben so groß, da muss bloß unten der Sponden einschlagen. Das bleibt mir, finde ich gut. Die sechste Verheißung, ich will Zion wieder trösten. Wieder dieses Wort vom Tod auferwecken. Jetzt wird geistliches Leben in Israel sein. Sie werden den Christus erkennen und anerkennen. Israel wird Missionsvolk dieser Erde sein. Und zwar nicht mehr in der Geh-Mission, geht hin in alle Welt, sondern in der Komm-Mission. Die Völker werden wallfahren zum Zion. Und sie werden, 10 Mann werden einen jüdischen Mann beim Mantel ergreifen und sagen, komm, zeige uns den Herrn. Da ist gut Missionar sein. Es ist so auf ein Eis stürmet. In dieser Zeit gibt es einen Traumberuf, da kann man wohl am meisten verdienen, ein Reisebüro nach Israel. Die Völker werden wallfahren. Und schließlich, Die siebte Verheißung, ich will Jerusalem wieder erwählen. Eigentlich wörtlich das Ohr aufschlitzen. Das ist das Besitzzeichen, sehen wir heute noch an jeder Kuh. Die hat ja so eine Marke drin. Wir sind Kühe Jesu, wir haben aufgeschlitzte Ohren, wir haben sein Besitzzeichen. Wir sind sein unverlierbares Eigentum. Das Eigentumszeichen, so wie man bei uns im Buch schreibt, dieses Buch gehört mir. In dem Moment, wo du dir die Ohrlappe durchstoßen lässt, da wird das Besitzzeichen hineingemacht. Das Sklavenzeichen. Der Antichrist äfft das nach, gell? Der hat auch ein Malzeichen, das wird an die Stirn gemacht und an die Hand. Gott wird Israel wieder zu seinem unverlierbaren letzten Besitz machen. Was Sacharja hier entfaltet, das sind keine Wunschvorstellungen, sondern das sind Heilswirklichkeiten, die wir heute Schritt für Schritt miterleben. Herr Jesus Christus, dafür danken wir dir, dass du damals den Sacharja gebraucht hast, damit wir heute an deine Gemeinde durch die Zeiten klaren Blick haben. Wir staunen darüber. Und das ist ja alles schon ein ganzes Stück so gekommen, was niemand sich je vorstellen konnte. Ein Volk, verschollen in der Geschichte und jetzt wieder da. Und immer mehr zum Mittelpunkt der Weltpolitik werdend. Du lässt deine Verheißungen nicht, Vater im Himmel. Und wir sind eingepfropfte Zweige. Danke. Das, was Israel gilt, gilt uns mit. Dass du so sagst, ich bin verliebt in euch zu deinem Volk. Und dass du es zu uns persönlich sagst, ich werde rot vor Liebe, wenn ich dich anschaue. Gerade in allem, was in unserem Leben da ist, ist deine Treue. Da begreifen wir im Ansatz, was das heißt, aus Gnade leben. Nicht, was wir sind, nicht, was in uns ist, was du mit uns tust. Danke, dass wir so uns als deine Leute an deinem Wort entlanghangeln können in dieser böser werdenden Zeit. Lass das in uns drin sein und wachsen. Amen.